Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Der neue DFB und seine Akademie. Der Traum vom Fußball-Olymp wäre fast in der ersten Runde des Wettbewerbs für die DFB-Akademie in Frankfurt am Main gescheitert. Der Legende nach hat Oliver Bierhoff persönlich das Modell zurückgeholt. Der Rest ist Geschichte. Das Büro Kader-Wittfeld konnte den Wettbewerb für sich entscheiden und 2018 erfolgte der Spatenstich für den Neubau. Ohne die Einschränkungen in diesem Jahr hätte im Sommer das Richtfest auch stattgefunden. Unter dem Motto »Alles unter einem Dach« finden verschiedene Nutzungen im Gebäude einen zentralen Standort. Von A wie Athletenzimmer bis Z wie Zentralverwaltung. 428 Mitarbeiter, vom Juristen bis zum Pfleger der Tatanbahn, werden hier einziehen und daran arbeiten, den deutschen Fußball an der Spitze zu halten. Wir, Wiebke Becker und Diane Slavic, haben heute Kejan Kader vom Büro Kader-Wittfeld Architektur zu Gast in unserem Podcast. Wir sprechen ein wenig über Fußball, aber über noch ganz viel mehr.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Lieber Kilian, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit euch über das Projekt sprechen kann.
Kilian, der Sport formt die Architektur. Für alle, die uns zuhören und die das Gebäude noch nicht kennen, beschreib doch einmal kurz den Entwurf und die Besonderheiten dieser Anlage.
Das mache ich gern. Ich meine, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen, weil das Haus ist ja auf einem speziellen Grundstück. Und das Grundstück prägt natürlich das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. Ja. Wir befinden uns eben am Kennedy-Damm, an der Kennedy-Allee vielmehr, in Frankfurt, in einem Gebiet, das etwas außerhalb der Stadt liegt. Und von dort hat man einen unglaublichen Blick auf die Skyline der Frankfurter Innenstadt, mit den Banktürmen und so weiter. Und das Grundstück ist natürlich ein großes Grundstück. Das ist eigentlich ideal für den Zweck der neuen DFB-Anlage und seiner Akademie. Weil es gibt sehr viel, man braucht natürlich viele Grünanlagen und Sportfelder. Und das Grundstück war ja ursprünglich umsäumt von einer Pferderennbahn, die es jetzt nicht mehr gibt. Und das Grundstück grenzt an ein Waldgebiet in Frankfurt. Und die erste Überlegung zum Entwurf war der eigentlich in dieser Waldlichtung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen akademisch oder poetisch, einen Ort zu schaffen unter den Bäumen für die Sportler und alle anderen DFB-Nutzer. Und daraus hat sich diese Idee ergeben, alles unter so einem Art schützenden Dach wie unter Bäumen anzuordnen. Und das war so der erste Zugang. Dann habt ihr ja schon erwähnt, dass der DFB und seine Akademie aus ganz vielen Bausteinen besteht. Und das Raumprogramm, das sich aus der Verwaltung, aus der Akademie, aus Konferenzräumen, aus Hotel für die Sportler, aus dem Fitnessbereich und zwei großen Sporthallen besteht, bildet quasi unter diesem Dach eine kleine Stadt, wenn man so will.
Ja.
Und durch das große Raumprogramm ist dieses Gebäude 300 Meter lang. Ja? Man muss sich vorstellen, dass das Haus so lang ist wie der Kern der Frankfurter Innenstadt. Und das haben wir quasi, dieses Motiv der Stadt unter dem Dach, das haben wir versucht aufzunehmen. Und wir haben die einzelnen Funktionen geclustert, wenn ihr so wollt, wie Häuser in einer Stadt. Ja? Und diese Häuser sind entlang einer gemeinsamen Magistrale angeordnet. Und zwar so angeordnet, dass sie sowohl nach innen einen spannenden Zwischenraum bilden unter dem Dach, als auch nach außen wirken, indem sie versetzt zueinander es erlauben, dass die umgebende Landschaft oder die Sportfelder immer sich so zwischen die einzelnen Funktionen hineinschiebt, sodass die Menschen, die in der Akademie oder im Komplex arbeiten, immer einen maximalen Bezug nach draußen zu den Sportanlagen haben und dass das Tageslicht tief hinein in das Gebäude dringt. Und das war vielleicht so eine überzeugende Idee in dem Wettbewerb damals, die einzelnen Bereiche so zu gliedern, weil übergeordnet, muss man sagen, geht es schon darum, einerseits, dass der DFB ein gemeinsames Gesicht nach außen zeigt, weil der DFB will natürlich, genauso wie das die Franzosen, die Spanier und die Briten machen, einen Komplex gestalten, der stellvertretend für den deutschen Fußball steht. Und das hat es bis jetzt nicht gegeben. Ja, der DFB war sehr verteilt und die hatten keinen Ort als Zentrale. Sie hatten zwar die Zentrale in Frankfurt, aber viele Satelliten. Und jetzt ging es also darum, diesen Ort als Merkmal für den Deutschen Fußballbund da zu haben. Und einerseits bedeutet das, dass man sich öffnet, dass dieses Gebäude zugänglich sein muss für alle, für Fans, für Funktionäre, für die Politik, für die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Und zum anderen ging es also vor allem dem Oliver Bierhoff darum, der ja verantwortlich ist für den Teil der Akademie, dass er einen Ort schafft, wo die Beteiligten, die jungen Sportler, die jungen Sportlerinnen, geschützt quasi ausgebildet werden. Ja? Und dieses Nebeneinander von Öffentlichkeit und Privatheit, das hat natürlich auch den Entwurf geprägt. Und letztlich duckt sich das Haus ziemlich niedrig in diese großzügige grüne Landschaft. Und es gibt keinen Turm an der Akademie, sondern das Haus erstreckt sich von oben betrachtet wie so ein Flügel eigentlich über der Landschaft. Und das Haus besitzt vier Etagen. Und so ist es auch da in diesem Gebiet, wo nicht nur Wald sich befindet, sondern auch Wohngebiet rundherum ist, so ist es auch sehr, wie soll ich sagen, maßvoll da eingebettet. Ja? Mhm. Und das Tolle ist, dass diese vier Etagen, die sind sehr luftig organisiert. Also die ziehen sich durch alle Funktionsbereiche und erstrecken sich entlang dieses Boulevards. Die sind aber so offen organisiert, ja. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass unter diesem Dach, das natürlich auch von oben wirksam ist, also ich habe gerade von der Öffentlichkeitswirksamkeit dieses Hauses gesprochen, wenn man in Zukunft mit dem Flugzeug in Frankfurt landet oder startet. Und Frankfurt Airport ist natürlich ein Verkehrsknoten, ein internationaler, und da kann man auch von oben die Akademie gut erkennen, an ihrer zeichenhaften fünften Fassade quasi. Und im Inneren wiederum werden diese Plattformen wirksam, die so unter diesem Dach zu schweben scheinen. Mhm. Das war so der entwurfliche Zugang, wenn ich das so knapp formulieren darf.
Deinen Schilderungen nach jetzt zur Folge ist es, glaube ich, schon sehr gut gelungen, dass sich das alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr schön vorstellen können.
Absolut, absolut. Also genau, ich kann es nur wiederholen. Tatsächlich kann man eben auch ohne Bilder sich die Komplexität der Architektur, glaube ich, ganz gut vorstellen. Kilian, verrate uns doch mal, was waren und was sind eure größten Herausforderungen mit dem Projekt? Und gibt es kleine Anekdoten, die du uns erzählen darfst?
Aus unserer Sicht war natürlich der Wettbewerbsprozess beziehungsweise die Nachricht, dass wir uns da durchsetzen konnten im Wettbewerb gegen andere namhafte Architekturbüros, das war natürlich ein sehr emotionaler Moment. Gleichzeitig hat sich schon angedeutet, dass dieses Grundstück, auf dem der neue DFB entstehen soll, politisch emotional und durch seine Historie mit der Pferderennbahn aufgeladen ist. Ja? Mhm. Und der DFB hat schon im Vorfeld des Architekturwettbewerbs natürlich Standorte analysiert für dieses Bauvorhaben dieses Grundstück an der Kennedy Allee war natürlich das Beste, ja. Ja. Gleichzeitig war dort aber eben diese Pferderennbahn und in der Pferderennbahn war quasi noch ein Golfclub ansässig und ein Golfspielareal. Dann gab es natürlich angezettelt durch das Wettbüro, das dort ansässig ist, eine Art Bürgerbefragung, ob das sinnvoll ist, dass der DFB dort baut. Ja? Es gibt Grünanlagen, es gibt die Interessen dieser Pferderennbahn, es gibt natürlich aus der Historie gewachsen einen gewissen Charme, ja, mit dieser Pferderennbahn und mit dem Stadion, das dort war. Also sobald so große Projekte ans Laufen kommen, gibt es natürlich Widerstände. Ja? Also das ist bei jedem großen Bauvorhaben so. Veränderung bedeutet immer erstmal Unruhe und politische Unruhe. Und das war natürlich eine Herausforderung für alle Beteiligten, also vor allen Dingen für den DFB und für die Stadt Frankfurt, die ja auch hinter dem Projekt stand. Da hatten wir Architekten eigentlich gar keine Chance, da einzuwirken. Und dann fühlt man sich auch ein bisschen ohnmächtig. Ja? Mhm. Und wir waren natürlich total glücklich, dass der Bürgerbescheid, der ging zwar negativ aus, aber das Quorum hat dazu geführt, dass man das Grundstück doch bebauen durfte. Mhm. Also das war schon mal im Vorfeld irre, dieser Verlauf. Dann sind die Herausforderungen, die weiteren, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich auch im weitesten Sinn politische Natur, würde ich sagen, weil der DFB hat ja parallel zu dem Prozess auch Schwierigkeiten. Mhm. Wir denken an die Krise und an den Wechsel in der Führung des Fußballbundes. Letztlich und einhergehend mit dem Wechsel an der Spitze wird natürlich so ein Projekt auch auf die Probe gestellt. Das liegt in der Natur der Sache, dass dann nochmal geprüft wird, ob die Gelder richtig angelegt sind. Und das hat natürlich auch bedeutet für uns, dass wir das Projekt nach dem Wettbewerb auch anpassen mussten. Ja? Also ich meine, das ist jetzt normal, dass man im Laufe der Planung, also in den Leistungsphasen 1 bis 4, das Haus nochmal auf Herz und Nieren prüft. Ja? Stimmt das Raumprogramm? Gibt es andere Bedarfe? Muss man an gewissen Stellen einsparen? Und das sind die letztlich die üblichen Knackpunkte, denen wir uns in so Großprojekten stellen müssen. Ja? Ja. Und das war jetzt gar nicht ungewöhnlich. Es war halt einfach ungewöhnlich, dass dieses Projekt einfach auf mediales Interesse stößt und dass das natürlich aufgeladen ist über die Begeisterung der Deutschen generell, was ihren heiligen Fußball betrifft und, ja. Also die Gefahr, also man muss da eigentlich einen kühlen Kopf bewahren und wie bei allen Projekten.
Naja, aber du schilderst es ja gerade. Hier ist es ja, Kilian, einerseits die Euphorie, ihr habt dieses Wahnsinnsprojekt mit dem DFB im Hintergrund gewonnen. Auf der anderen Seite sehr schnell die Ernüchterung, hui, da gibt es Rand- und Rahmenbedingungen, die sind sehr schwierig.
Ja, aber glücklicherweise ist es so, dass im Tagesgeschäft wir ein tolles Auskommen haben mit den Verantwortlichen jetzt explizit für das Haus. Ja? Hier gibt es zum Beispiel den Herrn Nass und den Herrn Maus, wenn ich die nennen darf, die wollen ja, dass das auch toll wird. Ja? Schwierig wird es natürlich, wenn die nicht unmittelbar an dem Projekt beteiligt sind, die so ein bisschen außen vor auch politisch agieren müssen, da geht dann oft der Bezug zum Projekt und zu den Belangen, die uns Planern besonders wichtig sind, ein bisschen verloren. Ja? Aber die muss man dann halt einfangen. Und das ist ja auch die Aufgabe von uns Architekten, auch wenn wir nicht immer so den Einfluss haben, weil ihr könnt euch vorstellen, dass bei so einem Großprojekt die Planer auch nur ein kleines Rädchen im ganzen Prozess sind, werden wir nicht müde, halt Überzeugungsarbeit zu leisten und einzuwirken, dass das Haus einfach toll wird, ja. Und da geht es gar nicht so sehr um unsere eigenen Interessen nach super Architektur, sondern wenn wir die Aufgabe kriegen, fühlen wir auch die Verantwortung, nicht nur, dass das Haus in technischer und architektonischer Sicht spannend ist, sondern auch die Nutzer freut und die Politik befriedet wird und alle Funktionäre damit leben können und auch der Kostenrahmen stimmt und der Zeitplan und, ja. Mhm. Also es ist eigentlich ist so ein Prozess, also wir befinden uns ja jetzt glücklicherweise, ihr habt das erwähnt, hätte das Richtfest stattgefunden, wir sind im Rohbau und die Stahlkonstruktion für das Dach kann man schon quasi 1:1 sehen. Wenn dieses Stadium erreicht ist, dann haben wir Architekten und Planer das Gefühl, als hätten wir eine kleine Mondlandung schon geschafft. Das ist wirklich großartig. So, ja.
Ist schön. Naja, du hast es ja gerade ganz schön beschrieben. Bislang gab es eben kleine Satelliten überall verteilt und jetzt wird halt alles in einem kleinen Universum zusammengeführt.
Ja, genau. Und dann, also das sind so die übergeordneten Dinge. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass wir Architekten dann auch angehalten sind, mit den Behörden uns auszutauschen.
Ja.
Weil es gibt natürlich auf diesem Grundstück nicht nur die Pferderennbahn, sondern das Grün, das dort besteht. Ja? Also es, im Norden dieser großen Anlage für den DFB und seine Akademie soll ja auch sowas wie ein Bürgerpark entstehen. Mhm. Das ist auch ganz toll, diese übergeordnete Idee, dass zur Stadt hin erstmal eine Art Parkanlage entsteht, die so räumlich langsam in das DFB-Gelände übergeht. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Baumbestand und da gibt es dann verschiedenste Vogelarten und dann gibt es Bäume, in denen Käfer wohnen, die auch berücksichtigt werden müssen. Und dann diskutiert man darum, ob das Haus nicht eine Kurve machen kann um den einen Baum rum, der dann genau im Foyer stehen würde und der diesen besagten Käfer beheimatet. Wie geht man damit um? Ja, das sind so Fragen, genauso wie der Austausch mit Experten, da gibt's ja Rasenpäpste und Wissenschaftler, die sich mit
der heilige Rasen
Laufbahnen auseinandersetzen und wie die zusammengesetzt werden soll. Also ihr könnt euch vorstellen, dass im Sport und im Fußball generell alles top, top, top sein soll.
Ja.
Und dann wird natürlich auch darüber gesprochen, welche Ausstattung die Sportler brauchen, was die Physiotherapeuten benötigen. Also es geht ja nicht nur um die jungen, heranwachsenden Fußballerinnen und Fußballer, sondern es geht auch darum, die medizinische Versorgung zu verbessern, Erkenntnisse zu gewinnen, was den Körpern der Sportler gut tut. Dann braucht man natürlich die richtigen Geräte und die richtigen Fitnessanlagen. Und für all diese Anlagen gibt es natürlich Experten, mit denen man über das Rahmenprogramm und über die Bedarfe spricht. Das ist natürlich extrem spannend. Das ist manchmal aber auch, wie soll ich sagen, es ist auch unterhaltsam. Ja?
Naja, und sicherlich auch bereichernd, oder? Man lernt Dinge, von denen wusste man früher gar nicht, dass es sie so braucht.
Ja, also auch wenn natürlich jeder, ich sag mal, Deutsche und auch Österreicher wissen ja Bescheid über Fußball, ja? Also auch die Österreicher nehmen Anteil am deutschen Fußball und sind ein bisschen neidig, ja, wenn sie nichts gewinnen. Aber das ist ja wie beim Hausbauen, ja. Jeder Fußballbegeisterte ist selbst der größte Trainer und Experte. Und jeder weiß, was da zu machen ist. Und dann ist es halt besonders spannend, wenn man wirklich mal sieht, was da hinter den Kulissen passiert. Ja? Mhm. Also was ja ganz spannend ist, ist wahrscheinlich, also Oliver Bierhoff wird da genannt, weil der natürlich damals auch mit dem Herrn Klinsmann schon vorangetrieben hat, dass die Nationalmannschaft irgendwie anders aufgestellt ist als bisher, ja. Also man hat so den Eindruck, dass durch den Einfluss dieser Menschen, und es ist immer wichtig, dass Persönlichkeiten hinter einer Idee stehen, ja. Weil sonst entwickelt sich ja nichts. Und die haben irgendwie, das habe ich mitgenommen, die haben irgendwie die Perspektive nach außen geöffnet. Und haben sich auch angeguckt, was passiert im Fußball, wie kann man denn weiterentwickeln. Die sind aber auch nach Amerika gereist und haben weltweit studiert, wie sind die Basketballvereine aufgestellt, wie agieren Football-Mannschaften, was haben die für Zentren eingerichtet, damit ihre Mannschaften sich entwickeln können, ja. Mhm. Und wir haben auch im Zug, also Oliver Bierhoff hat uns gezeigt, wie die NBA solche Leistungszentren organisiert. Mhm. Und da hat man gemerkt, dass es einen Zugang zu moderner Architektur gibt, weil er hat selbst Fotos aufgenommen mit seinem iPad und hat gesagt, das ist interessant, weil da können die Sportler geschützt ihrem Tagesgeschäft nachgehen. Ja? Mhm. Wenn die Fußballer zum Beispiel von ihrem Training reden, dann sprechen sie auch davon, dass sie den Tag im Büro unter Anführungszeichen verbringen. Und gleichzeitig hat er gezeigt, wie dann Sponsoren hinten herum einen Zugang haben, aber die Sportler nicht gestört werden. Und so.
Mhm, ja.
Das sind so ganz einfache Dinge, die sich natürlich in Architektur niederschlagen. Wo sind die Schnittstellen Sportler, Medien? Wo sind die Schnittstellen Funktionäre, Sportler? Wo brauchen die Sportler ihre Rückzugsorte?
Ja.
Wie sind die Trainingsmöglichkeiten für die Sportler? Und da hat er das aus Amerika gezeigt und dann haben wir Ausflüge gemacht mit dem Kernteam auch nach Großbritannien und haben uns dort Vereine angeguckt und wie die ihre Trainingslager organisieren. dort oder Trainingsfazilitäten, Trainingslager, sage ich. Das hängt aber, das ist ganz interessant, weil das hängt sehr damit zusammen, mit der übergeordneten Einstellung auch oder mit der Kultur eines Vereins oder eines Landes. Ja? Also wir haben in Großbritannien Clubs besucht, die sind eher militärisch organisiert und noch klassisch. Und da hast du das Gefühl, du kommst so in so eine Kaserne. Ja? Der Sport hat so was Martialisches. Ja. Und gleichzeitig haben die aber auch so Wohlfühl-Oasen. Mhm. Ja? Mhm. Aber man merkt, das war bei einem Club zum Beispiel so, da hängt auch damit zusammen, was der Verein für ein übergeordnetes Bild von seiner Kultur hat. Und das fließt auch ein, das ist auch interessant. Ja. Und dann haben wir noch ein anderes Trainingszentrum besucht, wo auch die britische Nationalmannschaft trainiert. Das ist wiederum sehr wirtschaftlich aufgestellt. Mhm. Die erlauben auch anderen Clubs dort zu trainieren können das quasi vermieten und haben so natürlich Einnahmequellen, ja. Aber das hat zum Beispiel der DFB, das will der DFB nicht. Die wollen das eher familiär halten und nicht kommerzialisieren zum Beispiel. Das sind so Aspekte, die über das Sportliche hinausgehen, die auch interessant sind, ja. Mhm.
Kian, du hast jetzt eben schon in der Einleitung ja mit geschildert, dass die Architektur der Akademie sich einerseits ganz stark zur Öffentlichkeit hin öffnet, ja fast ein Schaufenster bietet, aber zugleich den Spitzensportlern auch den geschützten Raum bietet, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, um an ihren Aufgaben auch wachsen zu können. Wie ihr da räumlich darauf reagiert habt, das hast du eben geschildert, aber sag, ab welchem Zeitpunkt war euch mit dem Team klar, wir haben hier ganz, ganz viele andere Dinge auch zu berücksichtigen, als wir es vielleicht sonst von Projekten gewohnt sind?
Ja, das sowas stellt sich, also wir wissen ja, dass auch wenn gewisse Dinge in so einem Art Lastenheft formuliert sind, das Raumprogramm und so weiter, dass es immer noch dann im direkten Austausch mit dem Auftraggeber muss man quasi in so Workshop-Verfahren das alles verfeinern. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, dass ein Architekturwettbewerb natürlich mal ein Bild suggerieren kann, wie so ein Haus ausschaut, wie es funktioniert, ja, und dass die Bedarfe abgebildet werden. Letztendlich braucht es aber, und das glaubt uns ja niemand, ja, dann doch etwas Zeit, um noch einmal, weil man hat ja vorher noch nicht zusammengearbeitet. Ja. Ja. Der Auftraggeber und der Architekt werden quasi verheiratet nach so einem Wettbewerbsverfahren. Und das ist ja wie in einer, wie soll ich sagen, wie in einer, wie sagt man, organisierten Ehe. Ja? Da muss man herausfinden, wie man aufeinander zugeht. Das ist ja keine Liebe, die über einen Zeitraum gewachsen ist, und das Vertrauen muss man erstmal herstellen. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass man eine Phase hat, wo man quasi nochmal die Planung aus dem Wettbewerbsverfahren auf die Probe stellt. Und wir bieten dann so ein, zwei Monate Workshop-Phasen an, im besten Fall, wo man diese Bedarfe nochmal prüft. Und dieser Prozess ist total spannend, weil da wächst das Vertrauen zueinander.
Ja.
Da kann man als Architekt die richtigen Fragen formulieren. Da hat der Bauherr und alle anderen Beteiligten haben nochmal die Chance zu deponieren, was ihnen wichtig ist. Weil bei so einem komplexen Großprojekt kann nicht alles schriftlich festgehalten sein. Ja? Mhm. Das muss man dann alles noch einmal erörtern. In diesen ersten 2 Monaten, glaube ich, findet man heraus, wo ist dann diese Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Ja.
Ja? Fußball ist ja geprägt durch seine mediale Präsenz. Du hast es ja eben auch schon geschildert. Jeder ist Experte, jeder kann mitreden. Neue Mitarbeiter bewerben sich jetzt gezielt auf das DFB-Projekt bei euch im Büro. Was nehmt ihr als Lernkurve oder auch welche Erfahrungen nehmt ihr mit für neue Projekte oder auch für die Art und Weise, miteinander zu arbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, in der Regel ist ja so ein Projekt innerhalb unserer Bürostruktur so ein Kosmos für sich.
Mhm. Ja.
Und das Wichtigste aus unseren Augen, also aus unserer Sicht, ist es, dass alle Leute im Büro sich mit allen Projekten identifizieren.
Mhm. Ja.
Und das Geheimnis besteht darin, glaube ich, dass auch wenn Leute im Büro nicht unmittelbar an diesem vermeintlich medial aufgeladenen Projekt arbeiten, dass auch die anderen sich damit identifizieren und dass der Spirit sich auf die anderen Projekte überträgt. Ja? Mhm. Also wir sehen das, wir sind natürlich begeistert von einem Projekt wie der DFB-Akademie oder dem DFB und seiner Akademie. Wir haben aber auch noch andere Projekte im Büro, und die wir auch super finden. Und das müssen aber alle Leute auch spüren, ja?
Ja.
Dass wir alle Projekte wertschätzen, dass die Projekte, also es ist ja immer so, dass das, was gerade frisch ins Büro kommt, das ist immer spannend, ja. Und es kann sein, dass sich andere Projekte vernachlässigt fühlen. Das muss man im Griff behalten. Ja? Also es ist so, dass das total wichtig ist fürs Büro und für das nach außen, dass wir solche Projekte kriegen, dass wir solche Projekte bearbeiten, und wir müssen diese Projekte natürlich auch abwickeln, und aber letztlich muss man auch eine gewisse Distanz dazu haben, weil es gibt eben noch andere Projekte und es wird noch weitere Projekte geben. Deswegen muss man so die Waage halten zwischen Begeisterung und nötiger Distanz, damit man das nicht alles aus den Augen verliert. Ja.
Ne, wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ne? Fußball ist ein sehr emotionsgeladenes Thema und es wird sicherlich auch innerhalb der Entwürfe so sein. Aber letztendlich geht es ja darum, und das habt ihr ja auch in der Vergangenheit schon vielfach gezeigt, dass die Projekte immer mit großer Leidenschaft und mit größter Sorgfalt bearbeitet werden, ja, um allen Anforderungen eben auch gerecht zu werden.
Ja, na, das ist auch klar, ja. Also ich meinte damit ja auch nicht, dass, also was ich sagen will, ist, dass es natürlich großartig ist, solche Projekte machen zu können, ja.
Weil es auch einmalig ist, oder? Also ich meine, es wird ja in den nächsten Jahren keine zweite DFB-Akademie geben.
Das stimmt, ja, vielleicht gerne bauen wir auch noch eine zweite Akademie.
Jetzt habt ihr so viel gelernt, das wäre ja eigentlich perfekt.
Ja, aber die Frage war ja eigentlich, was lernen wir daraus? Ja? Ja. Oder wie gehen wir jetzt mit solchen Dingen um? Ich meine, das ist natürlich ein Erfahrungsschatz, der groß ist, und wir lernen an dem Projekt eben unsere Bauherren neu kennen. Wir lernen umzugehen mit BIM zu arbeiten. Wir lernen damit umzugehen, wie solche Großprojekte generell funktionieren. Wir sehen, dass die Begeisterung der Mitarbeiter, an diesen Projekten zu arbeiten, besonders groß ist. Aber jedes Projekt hat so seine eigenen Gesetze. Ja? Und das Wichtigste ist, dass man, glaube ich, als Büro das nicht als selbstverständlich erachtet, so tolle Projekte bearbeiten zu können. Mhm. Ja? Das ist vielleicht beim DFB auf einer anderen Ebene, weil alles superlativ ist, aber im Prinzip ist es auch bei einem kleinen Projekt ähnlich. Absolut. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf.
Du hattest es gerade erwähnt, BIM. Die modellbasierte 3D-Planung hilft euch ja, vielfältige Funktionen zu strukturieren, aber eben auch die Komplexität, wie zum Beispiel der Dachlandschaft, in den Griff zu bekommen. Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht und würdet ihr heute nochmal anders an die Entwurfsaufgabe rangehen?
Grundsätzlich würden wir aufgrund der BIM-Geschichte nicht anders an den Entwurf herangehen oder an die Aufgabe. Man kann vielleicht sagen, dass man in der Anfangsphase hätte man das BIM-Modell vielleicht weniger detailliert aufbauen müssen. Also ja. Es hätte genügt, vielleicht das Modell erst Schritt für Schritt mit mehr Detailinformationen zu füttern.
Ja.
So kann man das vielleicht subsumieren.
Mhm.
Weil man muss nicht jede Gipskartonwand in einer frühen Leistungsphase in ihren Bestandteilen ins Modell bauen. Ja. Wenn ich das vielleicht wieder so plakativ erklären. Aber grundsätzlich hat das ja, also würden wir anders herangehen. Ich glaube nicht. Ich meine, es ist natürlich so, dass je besser wir mit diesen Modellen umgehen können und je mehr Mitarbeiter damit vertraut sind, desto routinierter kann man sowas aufsetzen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Aber bei uns ist es ja so, dass sicherlich das BIM-Modell jetzt nicht unsere Haltung zu einem Entwurfsprozess wahnsinnig auf den Kopf stellt. Ja.
Ja.
Das BIM-Modell ist ein weiterer Baustein im Zusammenspiel verschiedener Werkzeuge, der uns hilft. Ja? Also du hast die Dachkonstruktion angesprochen. Die wird ja bei uns auch anhand von physischen Modellen getestet.
Mhm.
Und wir fertigen Zeichnungen an und auch in frühen Planungsphasen haben wir da zum Beispiel mit Schleich-Bergermann an dem Konstrukt gearbeitet. Ja? Und dann wurde das erst ins BIM-Modell übertragen. Also es ist nicht ganz so, dass das BIM-Modell die Gestalt des Daches generiert. Ja? Das kann sein, dass das irgendwann stattfindet, aber das wollen wir auch gar nicht, weil wir wollten ganz bewusst, dass das Dach nicht so aussieht, als wäre es so super optimiert und super homogen. Mhm. Ja? Weil das Dach hat eigentlich, es sieht so aus, als würde der Form des Daches keine Gesetzmäßigkeit unterliegen im ersten Schritt. Ja.
Ja.
Also es ist so, es hat seine einprägsame und auch unregelmäßige Gestalt, weil uns wichtig war, dass an gewissen Punkten sollte das Dach nach oben streben, weil darunter sich Orte der Gemeinschaft befinden. Da sollte es mehr Raum geben. So wölbt sich das Dach mal nach oben und geht an anderen Stellen wieder nach unten. Und dann gibt es Stellen, wo das Dach über das Haus weiter kragen sollte als an anderen Stellen. Also es hat auch viel mit der Gestaltung zu tun, die bestimmt, wie das dann technisch umgesetzt wird.
Ja.
Das können wir uns erlauben, weil das BIM-Modell uns zeigt, wie wir die Konstruktion optimieren können.
Mhm.
Ja. Also es geht nicht so weit, dass das BIM-Modell sagt, so diese Sache wäre die wirtschaftlichste. Das wünscht sich mancher Bauherr vielleicht, aber dann sehe das Dach halt aus wie eine banale Satteldachkonstruktion. Ja?
Ja.
Das wollten wir eben bewusst nicht. Also das ist ja auch immer das Thema auch des modularen Bauens. Ja? Wie weit soll was modular sein und wann kippt das Modulare in das quasi Banale? Also es muss ja, ein Haus braucht eine Gestalt und ein Haus braucht vielleicht auch Elemente, die zeigen, dass da gerade diese Funktion drinnen ist. Oder das Haus braucht eine gewisse Eigenständigkeit. Wenn das alles modular und auf technische Weise weggebimmt wird, sage ich mal, dann ist auch keine Vielfalt mehr. Und dann brauchst du wahrscheinlich auf lange Sicht auch keine Architekten mehr.
Wir freuen uns drauf, wenn wir das erste Mal drüber fliegen.
Ja, für wann ist die Eröffnung geplant, Kilian?
Die Eröffnung sollte nächstes Jahr im Herbst sein. Also 2021.
Ja. Na, dann hoffen wir mal, dass wir bis dahin auch wieder normal reisen dürfen.
Ja, das hoffe ich auch. Aber ich freue mich natürlich, dass ihr Interesse habt an dem Haus und ich hoffe sehr, dass ihr auch dorthin fährt. Ja?
Natürlich.
Euch das also, live anschaut.
Jetzt sind wir natürlich ganz besonders neugierig. Das ist doch
genau,
klar.
Genau, weil ich finde, vielleicht kann ich das noch sagen, in Zeiten des medialen Overflows wie Instagram und etc. ist es ganz wichtig, dass man die Gebäude sich auch vor Ort anschaut. Ja?
Absolut, auf jeden Fall.
Also der Besuch der Baustelle des DFB, der ist wirklich spektakulär. Und es gibt auch eine Webcam, die den Baustellenfortschritt zeigt. Aber letztlich muss man sich das vor Ort anschauen, ja. Auch ja. Wenn man nicht so fußballbegeistert ist, vielleicht lohnt sich's.
Diane, da haben wir ein Ziel, wenn wir wieder reisen können, so wie wir das aus unserem vorherigen Leben kennen.
Ja.
Kilian, Hand aufs Herz. Wie viel Fußballfan muss man sein, um für den DFB entwerfen und bauen zu können?
Ja, ich finde schon, dass man einen gewissen Zugang benötigt. Ja? Ich meine, als Architekt ist man ja Generalist. Und wenn man als Architekt verschiedene Häuser bauen möchte, dann muss man sich natürlich auch für die Dinge interessieren, die da stattfinden. Ich meine, man kann natürlich im Vorhinein nicht wissen, dass man irgendwann mal was baut, was mit Fußball zu tun hat. Mhm. Aber ich meine, für mich zählt es halt zur Allgemeinbildung, dass man auch ein bisschen über Fußball weiß. Ja, aber wenn man jetzt nicht so sehr brennt dafür, ist es ja auch unterhaltsam zu wissen, welche Mannschaften gibt's, wie funktioniert der Sport. Und ich bin zum Beispiel auch interessiert an dem Gossip, Was machen Fußballer in ihrer Freizeit und so? Also da kann ich vielleicht ein bisschen mitreden. Ja?
Wenn du dir jetzt aussuchen dürftest, morgen mit jemandem aus dem Fußball essen gehen zu können, wen würdest du dir aussuchen?
Ha, gute Frage. Also wenn ich unterhaltsam finde, ist Günther Netzer. Das finde ich unterhaltsam. Das Lustige ist, dass Herr Netzer hat eine ganz ähnliche Frisur wie mein Vater. Ich muss immer an meinen Vater denken. Die Sportler, wo man merkt, dass dieser über den Tellerrand ihrer eigenen Branche hinausschauen, die sind interessant. Ja? Mit dem Herrn Bierhoff würde ich auch Abendessen gehen oder ein Trainer sind sicherlich auch spannend. Ich glaube, so, dass Klopp ganz cool ist.
Also das glaube ich wohl auch mal.
Na, dann schauen wir mal. Vielleicht gelingt es ja innerhalb des nächsten Jahres noch ein Mittagessen mit den genannten Herren zu vereinbaren.
Ja, hiermit melde ich mich an.
Herr Netzer, Herr Klopp, wenn Sie diesen Podcast hören, schreiben Sie uns gerne. Wir verbinden das dann. Ja. Dürfte ich vielleicht mir auch noch was wünschen, den Manuel Neuer?
Ja.
Oh, sehr schön.
Sehr schön, Kilian. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute und für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, ich danke euch.
Vielen lieben Dank auch fürs Zuhören.
Wenn es Themen oder Redner, Rednerinnen gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten@jung.de und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.